Wir schlagen heute Nachmittag Offenbarung Kapitel 3 auf und lesen von Vers 7. Und dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe: Dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der da öffnet und niemand wird schließen, und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und huldigen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast. Werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Wir sind am Ende dieser Bibelwoche, wie wir sie nennen. Unser Thema lautete Grundsätze der Versammlung. Und wie ich schon gesagt habe, beim Beginn dieser Bibelstunden, Grundsätze der Versammlung finden wir in den Heiligen Schriften Neuen Testamentes. Und es gibt wohl kein Buch des Neuen Testamentes, in dem der Herr uns als seiner Versammlung der Gemeinde des lebendigen Gottes, nicht seine Gedanken mitgeteilt hätte über die Grundsätze, nach denen wir uns versammeln und miteinander leben. Wir kennen die einschlägigen Stellen und die Briefe der Apostel, die sich fast ausschließlich mit diesem Thema befassen. Mir erschien es wichtig, in unserer Bibelwoche den vorzustellen, dem wir als Versammlung und auch als einzelne Gotteskinder für rechtes Verhalten in seinem Hause verantwortlich sind. Weil ich gerade darin den Mangel sehe, der sich weitaus in vielen, vielen Versammlungen nicht nur unserer Prägung, sondern überhaupt in der Christenheit auftut, dass man den nicht mehr ernst nimmt, dessen Haus wir sind. Man rechte mit seiner Barmherzigkeit und endgültigen Errettung aus allem Übel, fühlt sich aber kaum verpflichtet, das, was er von seinen wünscht und erwarten kann, nun einmal ernst zu nehmen und in unser jetziges Leben hinein praktisch zu übersetzen. Wenn wir uns die Gläubigen dieser Tage besehen, und nicht nur hier in unserem Lande, sondern ringsum in der ganzen Welt, wo findet man noch solche Seelen, die in aller Treue dem Herrn nachfolgen? Und wie viel eigenwilliger Gottesdienst, wie viel eigenwilliger Missionsdienst ist da? An manchen Stellen ein Eifer, der sich überschlägt, an anderen Stellen wieder Totenstarre, wie wir das gestern Abend lasen. Wem fühlen wir uns verantwortlich? Was wollen wir ihm antworten, wenn der Augenblick kommt, wie wir alle wohl wissen, wo er uns vor seinem Richterstuhl fragt? Und deswegen war ich auf die 7 Sendschreiben gekommen, wie wir sie nennen, in denen zuerst einmal, wovor der Herr jede Versammlung anspricht, sich in seiner Persönlichkeit als der unbestechliche Richter vorstellt. Und wir hatten gesehen, dass mit Ausnahme von Smyrna jede Versammlung von ihm genau beobachtet ist. Sie empfängt Lob für das Positive, das in seinem Sinne getan ist. Sie empfängt strengsten Tadel für alles das, was seinen Maßstäben nicht entspricht. Und jetzt kommt das Eigenartige. Überall da, wo er etwas zu bemängeln und unter Strafe zu stellen hat, schenkt er den Ausweg der Buße und die Rückkehr zu ihm und zu seinen Ordnungen. Das ist auch für uns eine überaus tröstliche Sache. Und noch eins ist uns dabei aufgefallen, dass der Herr nicht nur die damals 7 bestehenden Versammlungen Kleinasiens nach ganz bestimmten Gesichtspunkten ausgesucht hat, es gab ja auch mehr, sondern dass er nicht nur die ganze örtliche Versammlung in Ephesus, in Pergamus und so weiter verantwortlich war, sondern dass er jeden einzelnen von ihnen meint. Und auch soeben haben wir das Schlusswort des Sendschreibens an Philadelphia miteinander gelesen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlungen sagt. Sie sind uns also auch heute, alle 7, als ein Beispiel hingestellt, wie wir es nicht machen sollen, oder als ein Beispiel, wie wir das Wohlgefallen des Herrn erlangen können. Und in jeder Versammlung spricht er die Überwinder an, das heißt, jene Gläubigen zu jener Zeit des Apostels Johannes damals, so ungefähr um die 90er Jahre des ersten Jahrhunderts. Er spricht jede Versammlung an, aber es ist eines jeden einzelnen Sache, den bemängelten Zustand einer örtlichen Versammlung zu überwinden, nicht mitzulaufen. Überwinden kostet Energie und Kraft. Überwinden kostet, dass man in einer ganz bestimmten Richtung zu gehen hat, nicht irgendwohin, sondern die Ziele, die er gesetzt hat. Nun haben wir in unseren zurückliegenden Stunden 6 dieser Versammlungen mit seinen Augen gesehen. Ich hoffe, dass wir uns das recht zu Herzen genommen haben. Ich sage, wir haben sie mit seinen Augen gesehen. Ich bin gewiss, wenn der Apostel Johannes, der viel Erfahrung hatte, damals diese 7 Versammlungen bereist hätte, dann hätte er sie nicht so gesehen, wie der Herr sie sah. Der Apostel Johannes kam, auch während er zu Patmos, auf der Insel Patmos verhaftet war, aus Ephesus. Und wie muss er erschrocken sein, als der Herr ihm das Sendschreiben an seine eigene Heimatversammlung diktierte. Ich habe wieder dich, du hast deine erste Liebe verlassen. Seht, es besteht ein Unterschied, ob wir uns selbst sehen, auch als örtliche Versammlung, ihr in Mettmann hier, oder ob der Herr uns beurteilt. Er hat uns aber in dieser Folge, Abfolge der 7 Sendschreiben, Einblick gegeben in 7 unterschiedliche Versammlungszustände und hat zu ihnen ganz klar Stellung genommen. Wir haben uns damit beschäftigt. Und ich denke, wenn wir an die Stunde gestern Abend denken, dann hat es uns tief getroffen, was er in Sardes und was er in Laodicea feststellen musste. Und doch, jedes Mal, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, und wer überwindet, dem werde ich geben. Und ist es nicht so gewesen, ihr lieben Brüder und Schwestern? Wie oft haben wir die Stimme des guten Hirten bei aller Schärfe, bei allem Tadel herausgehört. Und wenn er irgendwo jemand findet, der sich nach ihm umwendet und ihn sucht und meint, ist er voll dabei. Nun heute Abend, heute Nachmittag, haben wir nun das letzte der Sendschreiben gelesen und ich sagte gestern mit Absicht, habe ich dieses für heute Nachmittag zurückgestellt. Denn es unterscheidet sich von den übrigen 6 Sendschreiben in einer einmaligen Weise. Es ist kein Wunder, dass all die Ausleger, die diese 7 Sendschreiben in zeitlicher Abfolge und Zeitabschnitten bis in unsere Tage oder über unsere Tage hinaus sehen und auslegen und anwenden, dass sie alle davon angetan sind, wir sind zumindest in Philadelphia, noch nicht am Schluss. So kann man wohl sagen, alle Auslegung drängt sich nach Philadelphia. Und es ist eine direkte Versuchung, diesen Maßstab, den der Herr da aufstellt, das Urteil, das er über Philadelphia fällt, das möchte man gerne auch für sich in Anspruch nehmen. Meine Lieben, um es ganz offen zu sagen, man ist da sehr großzügig in der eigenen Beurteilung, einmal als örtliche Versammlung. Man trage diesen Charakter Philadelphia, manche nennen sich sogar mit diesem Namen. Man ist auch sehr großzügig in der eigenen Beurteilung, dass der Herr wohl mit uns persönlich zufrieden sein könnte. Nun, wir wollen sehen, was der Herr dieser Versammlung zu schreiben hat. Auffallend ist, dass er kein Attribut zur Hand nimmt, das in seiner glanzvollen und richterlichen Erscheinung in Offenbarung 1 am Schluss herausgestellt wird. Da spricht er nicht von den Füßen gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen. Da spricht er nicht von dem Schwert seines Mundes und von den Feuerflammen Augen. Da wird nicht deutlich, dass er die 7 Sterne in seiner Hand hält. Von alledem ist hier keine Rede. Das zeigt uns einmal, dass der Herr Freiheit hat, wenn er uns besieht, ob als örtliche Versammlung oder auch als einzelne Gotteskinder, dass er nicht nach Schablone vorgeht. Das taten die in Sardes, die hatten sich den guten Namen gegeben und damit waren sie zufrieden. Davon lebten sie, von dem guten Namen. Befriedigte den Herrn nicht. Wir möchten immer gerne auch als örtliche Versammlung etwas in bestimmte Schemen und Schablonen einteilen. Und manches Mal kommen wir überhaupt nicht damit zurecht, wenn wir sie durchziehen wollen. Unser Herr macht das anders. Er hat es auch leichter als wir. Er schaut ja in die Herzen hinein. Wir können hier alles richtig machen, was die Form betrifft. Wir können alle Vorschriften über rechtes Zusammenkommen beachten, mit allem Eifer und Nachdruck dahinter stehen. Und was wünschte man sich lieber, als dass auch alle gehorchten? Und auch das gibt es, dass alle gehorchen. Aber wir sehen nicht, aus welchen Motiven man gehorcht und aus welchen Motiven man Regeln erlässt. Und das alles durchschaut der Herr. Und das ist das Schöne bei ihm und das, auf das wir uns auch heute verlassen können. Er kennt dein Herz durch und durch. Er kennt auch meins. Jedes Einzelne für sich. Er beurteilt uns nicht pauschal. Er zieht uns nicht als irgendeine Größe und Nummer aus seinem Karteikasten heraus. Wir sind für ihn Persönlichkeiten, die er in seinem Werte schätzt. Und dieser Wert ist für ihn außerordentlich groß. Denn für jeden von uns, für dich und mich, hat er persönlich bluten und sterben müssen. Wie wohl ist das, zu erkennen, dass der Herr unsere Herzen kennt. Das musste ja auch Simon Petrus sagen an jenem frühen Morgen am See Genezareth, als der Herr ihn dreimal fragte nach seiner Liebe. Dann kam es als letztes Jahr heraus: Herr, du kennst alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Mit diesem Herrn haben wir es zu tun. Und das ist eine überaus köstliche Sache. Und ich kann mir nichts Schöneres wünschen. Und ich wünsche euch nichts Besseres, als dass ihr unter den Augen des Herrn in seiner persönlichen Beurteilung euch erkennt. Der Herr stellt sich hier der Versammlung in Philadelphia vor als der Heilige und der Wahrhaftige. Das sind keine äußeren Werte, das sind innere Werte. Der Heilige. Da stellen wir uns darunter vor. Als er auf dieser Erde war, da haben das seine Jünger und viele erlebt, dass er der Heilige war. Manche haben versucht, in plumper Vertraulichkeit mit ihm zu verkehren. Und sie konnten ihm nicht nahe kommen. Da war eine Distanz, die gebot ihnen, ehrfurchtsvoll vor ihm zu verharren. Sie wurden von der Persönlichkeit Jesu, dem Sohne Gottes, in Schach gehalten. Heute Morgen lasen wir noch das aus Johannes 18, wo sie kommen, selbst Judas ist dabei, um ihn zu fangen, zu binden, gefangen zu nehmen und wegzuführen, um verurteilt zu werden. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Ich bin's. Und sie fallen zu Boden. Mit diesem Herrn haben wir es zu tun. Er ist der Heilige. Es ist nichts Böses und Verkehrtes in ihm. Und er ist der Wahrhaftige. Das alles wissen wir aus der Schilderung seines Lebens. Und welche Kostbarkeit erschließt sich damit dem Glauben. Ich habe oft erlebt, dass Evangelien betrachtet werden in den Bibelstunden oder dass man darüber spricht und Vorträge hält. Selten habe ich erlebt, dass es dabei nur um die Betrachtung des Herrn Jesu ging. Die meisten Betrachtungen, auch privater Art, befassen sich mit dem großen Glauben derer, die er geheilt hat. Und wir messen unseren Glauben an ihrem und sagen: Also wenn ich dahin komme, dann müsste er mich ja auch gesund machen. Wir sind der Mittelpunkt der Evangelien und nicht der Herr. Und das ist das Betrübliche. Und es gibt keine größere List des Teufels als unsere Blickwendung, selbst wenn wir sein Leben lesen und betrachten, unsere Blickwendung so zu beeinflussen, dass wir uns sehen und nicht ihn. Er ist der Wahrhaftige, Er ist der Heilige, das heißt aber auch der Maßstab für uns. So stellt er sich vor und dann stellt er sich mit einem Titel vor, der von der Verwaltung spricht, dass er den Schlüssel des David hat. Und dass, wenn er öffnet, niemand schließen kann. Wenn er schließt, auch niemand mehr öffnen kann. Vielleicht gibt uns das zu denken. Der Herr greift hier in seiner Vorstellung in Bezug auf die Gläubigen in Philadelphia in die Berichte des Alten Testamentes hinein. Da gab es einen treuen Hausverwalter in der Zeit Hiskias, des Königs von Jerusalem und Juda, Eliakim. Und Gott verfügt, dass der bisherige Hausverwalter, Schlüsselverwalter des Hauses David, abtreten muss. Er muss diesem treuen Mann Platz machen. Da heißt es, dass Gott die Schlüssel des Hauses Davids auf die Schultern dieses treuen Mannes gelegt habe. Der Herr greift das hier heraus. Ich habe die. Was heißt das denn? Nicht nur, dass er die Schlüsselgewalt hat über das ganze Haus. Nicht nur, dass er öffnen und schließen kann und kein anderer hat die Gewalt, das irgendwie zu verändern. Es zeigt uns den Herrn, wie er sein Haus als Schlüsselverwalter vor sich hat. Wer die Schlüsselgewalt hat, der hat die Herrschaft. Dem ist alles unterstellt. Den braucht man, wenn man hinein und wenn man hinaus will. Ich habe die Schlüssel des David. Und dann kommt sein Einspruch in die Versammlung hinein. Ich kenne deine Werke. Wie oft haben wir das bei der Beurteilung des Herrn, jeder einzelnen Versammlung gelesen, gehört. Ich kenne deine Werke. Wie gesagt, wenn wir Versammlungen oder auch das Leben einzelner Gläubigen zu beurteilen hätten, wir könnten niemals auf die inneren Vorgänge zurückgreifen, die sind uns nicht bekannt, die sind zum Teil ganz unsichtbar, gar nicht einsehbar für uns. Der Herr sieht auf den Grund des Herzens. Und wenn er sagt, ich kenne deine Werke, wie oft haben wir das bei den übrigen 6 Sendschreiben gesehen, dann haben wir sehr wohl gemerkt, dass ihm die viele Arbeit in Ephesus, die Linientreue dieser Versammlung, durchaus nicht das Auge geblendet hat. Da fehlte es im Innersten. Sie hatten ihn verlassen. Er war ihre erste Liebe gewesen. Mit diesem Herrn haben wir es zu tun. Ich kenne deine Werke. Und wir sollten uns das auch persönlich zu Herzen nehmen. Wir mögen voreinander einen Eifer bekunden. Wir mögen voreinander ein echtes Interesse bekunden. Wir mögen voreinander Ehrfurcht vor dem Herrn bekunden. Wer von uns getraut, sich Fragezeichen dahinter zu machen? Der hat uns aufgetragen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Aber er behält sich vor, dass er mehr als das sieht und nach dem Echten urteilt. Ich kenne deine Werke. Und dann ist es das Besondere dieses Sendschreibens, dass der Herr dreimal auf etwas Besonderes aufmerksam macht. Siehe, Vers 8, siehe, Vers 9 und noch einmal Vers 9. Wenn der Herr uns siehe zuruft, das sind wir wahrscheinlich gewohnt, wenn wir die Heilige Schrift kennen oder besser kennen, dann will er uns ganz etwas Besonderes sagen, zeigen. Er muss uns auffordern, siehe. Wir würden wahrscheinlich sonst selbst gar nicht darauf stoßen. Und so ist das auch hier in Philadelphia. Was bedeutet das? Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag, denn du hast eine kleine Kraft. Das ist das erste Siehe. Und ich finde es außerordentlich schön. Was sagt der Herr mit dem Siehe? Hör mal. Hört mal, ihr da in Philadelphia. Ihr müsst euch nicht selbst betrachten und selbst mitleiden, eurer kleinen Kraft wegen, eurer Unentschlossenheit wegen. Ihr müsst nicht voller Furcht und Angst sein, weil euch irgendwas über den Kopf wachsen könnte. Sie hatten wirklich Ursache, sich zu fürchten. Wir wissen, dass der Herr auch in diesem Sendschreiben von dem Anspruch der Synagoge der Juden spricht, und das tat er auch bei Smyrna. Und Smyrna ging in die Verfolgung hinein, wegen dieses Übergewichtes, das zur leiblichen Bedrohung sich auswuchs in Smyrna. Da war es auch die Synagoge des Satans. Juden, die es ihrem Charakter nach waren und doch nicht war. In Philadelphia spricht er auch von der Synagoge des Satans. In Vers 9 können wir uns vorstellen, dass das Häuflein in Philadelphia Angst bekam. Wir wissen von Smyrna, die hatten einen Bruder an der Spitze stehen. Ein tapferer Mann, er ist in die Geschichte, die Kirchengeschichte eingegangen. Polycarp, der 80-jährige Märtyrer, den man verbrannte. Sie hatten es auch mit der Synagoge des Satans zu tun in Philadelphia. Was wird werden? Ist einer bei uns, der so wie dort in Smyrna die Wut des Feindes auffängt, selbst wenn er es mit einem schrecklichen Lebensende bezahlen muss? Was können wir denn diesen Machenschaften, diesem Anspruch der Synagoge der Juden, und das war eine Schule Satans geworden, entgegensetzen? So waren ihre ganzen Herzen und Gedanken gefangen. Und da ruft der Herr siehe. Er ruft also ihre Augen zurück, auf etwas anders zu sehen, als das, was sie im Augenblick so ängstlich und so mutlos machen wollte. Was sollten sie dann sehen? Die geöffnete Tür. Er zeigt ihnen, dass er die Schlüsselgewalt hat. Und er sagt ihnen hier mutmachend, schaut doch, die Türe ist offen, ich habe sie geöffnet. Und niemand wird sie schließen. Das ist etwas, das haben wir wahrscheinlich persönlich alle schon erfahren. Wenn wir in den Umständen unseres eigenen Lebens, ganz gleich unter welchen Verhältnissen, etwas drohend vor uns stehen sahen. Und wir wussten, wir kommen vorne und hinten nicht mehr hoch. Wenn das losgeht, wenn das eintrifft. Heute ist die Berufswahl und der Berufsstand eine große Frage bei vielen Gläubigen. Besonders auch bei unseren jungen Geschwistern. Sie sind ängstlich. Was nützt alles Lernen? Was nützt alles Studieren? Was nützen mich meine persönlichen und beruflichen Interessen? Ich habe das nicht mehr im Griff. Ich bin der Willkür anderer ausgeliefert. Es war keine Christenverfolgung, nein. Aber ich wollte nur sagen, dann steht das Himmel hoch vor uns. Oder es macht die Krankheit sein. Oder das Altwerden. Oder auch der Zustand der örtlichen Versammlung. Oder auch der Zustand der örtlichen Versammlung. Und dann ruft der Herr, schaut doch einmal her. Ich bin ja noch da. Ich habe über alles die Schlüsselgewalt. Und dann schämen wir uns insgeheim, dass wir mit ihm überhaupt noch nicht gerechnet haben. So stelle ich mir dieses Siehe vor, dass er als erstes denen in Philadelphia zuspricht. Ist das nicht die Stimme des guten Hirten, den verängstigten Schafen seiner Herde gegenüber, die womöglich mit demselben Schicksal rechneten, das auf das Smyrna zuging? Und die hatten den starken Mann, den mutigen Mann. Und sie hatten niemand. Und so kommt der Herr ihnen in dieser Situation entgegen. Er durchschaut sie in ihrer Angst, in dieser berühmten kleinen Kraft und spricht ihnen dieses erste Siehe zu. Wir müssen den Blick aufheben, um auf unseren Herrn wieder den Blick frei zu bekommen. Er ist da. Ich stehe über allem, sagt er hier denen in Philadelphia. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, nicht ich werde. Und das hatten sie bereits auch schon übersehen. Sie rechneten mit ihren Kräften. Und wie sollen wir widerstehen und wie sollen wir weiterkommen? Und der Herr sagt ihnen, geht doch, die Tür ist offen, ich habe sie aufgeschlossen. Ich habe den Schlüssel des David. Ich habe die Macht, auch über eure Verhältnisse, vor denen ihr euch fürchtet. Er begründet das ja damit, denn du hast eine kleine Kraft. Wir dürfen nicht in falschem Stolz die kleine Kraft bewerten oder auslegen. Und das haben viele getan. Du hast eine kleine Kraft. Ja, Herr, ich habe eine kleine Kraft. Ich kann nichts tun. So ist das nicht gemeint. Die in Philadelphia, die hatten zwar eine kleine Kraft, aber durch die geöffnete Tür sollten sie gehen. Da konnten sie nicht entschuldigen, nein, wir haben auch dazu keine Kraft. Er hatte ihnen ja gezeigt, ich habe die Tür aufgeschlossen. Ihr könnt. So machen wir uns manche Mühe mit uns selbst. Und der Herr spricht uns so zu. Aber dann stellt er nicht nur fest, dass sie eine kleine Kraft haben. Und auf der anderen Seite ist das Bewusstsein, dass wir nichts können, außerordentlich heilsam für uns. Wenn der Herr uns noch dabei antrifft, dass wir die Ärmel aufkrempeln, um die Sache in die Hand zu nehmen, dann ist das nicht nach seiner Weise. Das kann er nicht gebrauchen. Wenn wir unten angekommen sind, dann spricht er sein Siehe. Wir sollten die Belehrung aus diesen Worten nehmen. Aber der Herr hat noch was anzuerkennen. Du hast mein Wort bewahrt. Das ist das allererste, was der Herr Jesus hier auf der Erde mit glücklichem Herzen, so darf ich es einmal sagen, seinem Vater bekennt in seinem großen Gebet Johannes 17. Da hat er über seine Sache mit dem Vater gesprochen. Ich habe dich verherrlicht, verherrliche du mich. Und dann sagt er, dass er jetzt die meint und derentwegen betet zu seinem Vater. Denn, sagt er, sie haben dein Wort bewahrt. Ich lese daraus eine herzliche Freude des Herrn bei seinem Beten zum Vater nach Johannes 17. Diese 11, die da standen, wir waren ja nicht dabei, von denen sagt er zu seinem Vater, und da war Freude, sie haben dein Wort bewahrt. Ja, und wenn wir einmal lesen, was diesem Gebet vorausgegangen war, so lange Zeit bin ich bei euch, Philippus, und du hast mich nicht erkannt. Und dann kommt es im letzten Gespräch, Johannes 16. Jetzt verstehen wir, sagen sie. Jetzt glauben wir. Und diese Freude darüber, über dieses Bekenntnis dieser 11 Männer, die muss er seinem Vater mitteilen. Sie haben dein Wort bewahrt. Sie sind wert, dass du sie auch bewahrst. Du hast mein Wort bewahrt. Und meine lieben Brüder und Schwestern, ich meine, das trifft uns alle. Das bedeutet nicht, dass man nur fleißig das Wort lesen muss. Man muss es bewahren, da drin muss es sein. Nicht so sehr hier oben, aber hier. Da bewahrt man es. Wie sagt es der Geist Gottes von der Mutter Jesu, sie bewahrte sie und bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist das Wort bewahren. Und welch eine unendliche Fülle seines Wortes haben wir persönlich in der Hand mit der Heiligen Schrift. Du hast mein Wort bewahrt. Spür dir nicht daraus, wie der Herr sich da über diese Geschwister in Philadelphia freut. Sie fühlten ihre kleine Kraft. Ja, sagte er, hast du auch. Aber du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das bedeutet, dass es viele Gelegenheiten gab, wo man sich als Christ verleugnen konnte, um keine Unannehmlichkeiten zu kriegen. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Auch das ist eine Freude des Herrn. Und jetzt kommt das zweite, siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich werde sie zwingen oder machen, dass sie kommen und huldigen vor deinen Füßen und erkennen, was der. Man wagt es gar nicht zu sagen. Sie müssen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und das ist nichts anderes als jenes große und herrliche Ziel, das der Herr nach Johannes 17 ja auch vor seinem Vater stellt. Wir wollen die Stelle aufschlagen und sie mit vollem Bewusstsein einmal in uns aufnehmen. Ja, lesen wir in Johannes 17, Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir, der Sohn, der Vater, eins sind. Wie sieht diese Einheit aus? Ich in ihnen. Du in mir, auf dass sie in uns eins vollendet seien und auf dass die Welt erkenne, dass du mich geliebt hast, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Ich denke, das klingt hier durch. Ich zwinge diese Leute, die gegen dich arbeiten und agieren, sie haben anzuerkennen, zu deinen Füßen, dass ich dich geliebt habe. Oder darf man das anders betonen, dass ich dich geliebt habe? Wie auch immer. Ich denke, hier lässt der Herr sein Herz sprechen. Und er sagt denen in Philadelphia, dass sie von ihm geliebt sind. Wir lesen das aus der Bibel heraus. Christus hat mich geliebt, sagt der Apostel. Der Apostel sagt, Christus hat die Versammlung geliebt. Christus hat seine Brautgemeinde geliebt. Und hier schreibt der Herr Jesus, oder lässt schreiben, ein ganz persönliches Zeugnis an die Gemeinde in Philadelphia: Ich habe dich geliebt. So unmittelbar sagt es der Herr nur jemand persönlich. Und ich meine, das wäre eine Ansprache und eine Zusprache, die alle Ermahnungen, die wir ja oft hören und berechtigt sind, überstrahlt. Wenn der Herr mir sagt, ich habe dich geliebt, oder wenn er sagt, ich habe dich geliebt, dann ist das für mich persönlich doch etwas außerordentlich Großes. Und so sollte es damals in Philadelphia ankommen. Ich habe dich geliebt. Siehe. Und ich denke, dieses dritte Siehe, das ist das Allerschönste. Und das bezieht sich auf die Herrlichkeit und die Endgültigkeit. Denn wenn die Welt erkennt, dass er uns geliebt hat und dass der Vater uns liebt, wie er den Sohn liebt, dann sind wir in der Herrlichkeit. So sagt es der Herr ja nach Johannes 17. Sie durften also damals in Philadelphia mit diesem Bewusstsein weitergehen. Also nicht nur in dem Gefühl, ich kann nichts und ich weiß auch nicht, wie ich das zu Wege bringe. Ich habe keine Kraft, ich habe nur eine kleine Kraft. Nicht nur, dass der Herr ihnen Rehabilitation verheißt. Das Allerschönste ist doch, dass er sagt, nun schau doch, ich habe dich geliebt. Und ich meine, das ist das, was ja auch bis heute das Wesen der Versammlung Gottes ist, seine Liebe. Aber er hat es nötig, wie in Philadelphia, wahrscheinlich das auch uns immer wieder neu ins Bewusstsein zu rufen. Er ist ja nicht sichtbar hier, wie er damals nicht sichtbar in Philadelphia war. Der Einzige, der ihn damals noch sichtbar kannte, aus der langen Vergangenheit, war Johannes, der Apostel. Und er hatte ihn in der Herrlichkeit gesehen, in seiner richterlichen Gestalt, war vor ihm wie tot hingefallen. Und hier hört er, schreibe, sagt er, der Richter auch der Versammlung, schreibe an Philadelphia, ich habe dich geliebt. Ist ganz wunderbar. Und wenn wir unsere Bibel lesen, ihr Lieben, dann sollten wir auf solche Stellen besonders achten, wo der Herr etwas persönlich sagt. Zu dir, zu mir, zu uns, auch als örtliche Versammlung. Denn das galt damals pauschal dieser ganzen Versammlung in Philadelphia. Und warum wird er für die Rehabilitation auch der Gläubigen in Philadelphia sorgen? Nicht nur, weil er sie geliebt hat, sondern weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast. Hier finden wir eine Aufrechnung, bei der der Herr nichts vergisst. Du hast mein Wort bewahrt. Und jetzt kommt es zu einer Rehabilitation deiner Stellung inmitten dieser Welt vor der Synagoge des Satans. Sie werden anerkennen müssen, dass ich dich geliebt habe. dazu bringe ich sie. Und diese Rehabilitation eurer Haltung ist begründet, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast. Wir fragen, was ist das Wort des Ausharrens? Ich denke, das kann jeder von uns selber lesen. Und du brauchst bloß deinen Herrn und Heiland seinen Weg nehmen sehen durch diese Welt, von der Krippe bis zum Kreuz. Es war ein Vertrauen, es war ein Ausharren in Umständen, die wir selber gar nicht erleben können. Ich habe mein Vertrauen, so betet er, auf dich, Gott, gesetzt. Und er konnte wirklich Psalm 23 beten, auch wenn ich wanderte im finstern Tal, im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie leiten mich. Meine Lieben, eine Aufgabe wäre das für uns, einmal die Haltung des Herrn Jesu als Pilger durch diese Welt zu erkennen und zu sehen, wie er im Glauben gelebt hat. Wie sagt es Hebräer 12? Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens geworden. Er hat die Schande und den Widerspruch der Sünder nicht geachtet. Er ist im vollen Glaubensvertrauen seinen Weg gegangen. Und als es in den Tod ging, wurde er erhört, um dieser Frömmigkeit will. Das Wort meines Ausharrens. Sie hatten Ausharren nötig und er bescheinigt ihnen hier. Ihr habt es aus der Bibel, aus den Heiligen Schriften vor euch. Um diese Zeit kursierten schon die Evangelien. Und da hatten sie das Ausharren Jesu in seinem Erdenleben bis in den Tod, bis durch den Tod hindurch, wie oft schon miteinander gelesen. Und das hatten sie in ihren Herzen verschlossen. Meine Lieben, das ist ein Zeugnis für diese Gläubigen in Philadelphia. Das ist einmalig schön. Du hast das Wort meines Ausharrens bewahrt. Und deswegen will auch er sie bewahren vor der großen Drangsal, die über die ganze Erde kommt, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Welch eine Verheißung! Ich möchte jetzt nicht das Sendschreiben von Philadelphia auf jene Gläubigen beziehen, wie wir so oft sagen, dass wir nicht durch die große Trübsal gehen brauchen. Das kann man aus diesen Worten lesen. Damals war das ein Trost für die in Philadelphia. Wenn sie noch lebten heute, dann würden sie sagen, das ist ein billiger Trost gewesen, denn die große Drangsal ist ja heute immer noch nicht da. Es war ein echter augenblicklicher Trost. Die Drangsal kam auf sie zu. Smyrna war das Beispiel. Ich werde dich davor bewahren. Welch ein Zuspruch. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Welche Reaktionen rufen in dem Herzen unseres Herrn heute solche Auswirkungen wach? Es ist meine Hinneigung zu ihm. Das Bewusstsein, wie wir es vom Apostel Johannes kennen, dass er mich liebt. Das veranlasst ihn, indem er mein Herz sieht, das ihn lieb hat, mir auch seine Liebe zu versichern. und mir zu versichern, dass wenn ich seinem Worte nachhänge, es in meinem Herzen bewahre und bewege, dass auch auf seiner Seite ganz bestimmte gnadenvolle Reaktionen folgen. Das ist ein herrliches Bewusstsein. Das bedeutet nicht, dass wir keine Drangsale haben. Ich sagte ja schon, im Hinblick auf das Sendschreiben von Smyrna, würden wir es rein geografisch beziehungsweise zeitlich sehen, in der zeitlichen Abfolge sehen, da müssten wir heute sagen, nun, seit Smyrna sind die Christenverfolgungen nicht mehr da. Wir werden aber durch die Praxis der Tatsache von Christenverfolgungen in unseren Tagen das vom Gegenteil überzeugt. Der Herr gibt das hier als einen Trost. Und zwar als einen Trost, weil er sie liebt und weil sie sein Wort bewahren und seinen Namen nicht verleugnen. Vielfach dient uns dieses Wort als die Auslegung dafür, dass die Gemeinde Gottes, die Versammlung des lebendigen Gottes, die Brautgemeinde nicht durch die große Drangsal gehen muss und braucht. Ich stehe auch auf dem Standpunkt. Aber wenn wir das recht hier lesen, dann ist das nicht versucht werden in der großen Drangsal, die über den ganzen Erdkreis kommt, hier eine Belohnung für solche, die sein Wort bewahrt haben und die im Genuss seiner Liebe stehen. So sollten wir das einmal sehen. Und welche Dinge kommen daraus hervor? Ich komme bald, sagt er. Und dann spricht er doch von Überwindern. Ja, gehörten die nicht alle dazu in Philadelphia? Wir würden urteilen, Herr, warum sprichst du bei dieser Versammlung noch von Überwindern? Das kann ja gar nicht besser sein. Sind da alle auf demselben Kurs? Wisst ihr, worin die Überwinder bestehen? Diesem dreimaligen Siehe zu folgen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Und aus ihrer kleinen Kraft eine Theologie zu machen. Nun, was ist mit denen, die überwinden? Halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Auch das hing mit der Überwindung zusammen. Ich werde den Überwinder zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes. Er wird nie mehr hinausgehen. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass im salomonischen Tempel um ihrer selbst willen zwei Säulen aufgerichtet wurden. Sie hatten nichts zu tragen als ihre Kapitelle. Sie hatten ungeheure Ausmaße für die damalige Zeit und sie steckten mit ihren langen Maßen mehr in der Erde als über der Erde. Können wir alles lesen. Zwei mächtige Säulen, die Maße werden uns gesagt, auch ihre Ausschmückung, die sie trugen, die standen vor dem Tempel, waren zu nichts anderem da, als etwas ganz Besonderes auszusagen. Die erste hieß Jakin. Und es heißt zu Deutsch, Gott wird befestigen oder Festigkeit geben. Und die zweite hieß Boas. Diese beiden Namen standen darauf. Und Boas heißt zu Deutsch, in Gott ist Stärke. Du hast eine kleine Kraft. Aber siehe, sie würden Säulen sein, die ihren Weg so weitergingen in dem Tempel meines Gottes. Ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes, den Namen der Stadt meines Gottes, das aus dem Himmel herniederkommt, also nicht das irdische Jerusalem, sondern das neue Jerusalem von meinem Gott und meinen neuen Namen schreibe ich darauf. Wie herrlich ist das, eine Stellung zu haben für alle Ewigkeit im Hause Gottes, mit dem Zeugnis des Herrn. In ihm ist Stärke. er wird befestigen. Mit dem Namen, mit der Unterschrift meines Gottes, sagt der Herr. Mit der Unterschrift der Stadt meines Gottes, des himmlischen Jerusalem, und mit meinem neuen Namen. Meine Lieben, wir sind am Ende unserer Betrachtungsreihe und ich wünschte, dass das letzte Bild doch uns tief ins Herz geschrieben würde. Es beantwortet die Frage, wodurch wird mein Herr erfreut? Ich denke, das haben wir gelesen. Unser Herz wird erfreut, indem wir uns seiner Liebe freuen, indem wir sein Wort bewahren, indem wir seinen Namen nicht verleugnen. Das bedeutet Überwindung. Das läuft nicht automatisch und schematisch ab. Es bedeutet deinen Einsatz mit diesem echten Hintergrund. In ihm ist Stärke. Und das ist das Geheimnis aller Gottseligkeit. In der alten Bibel der Juden, dem Alten Testament, es ist eine Lehre, die wir täglich neu in Angriff nehmen müssen, dass der Herr die Stärke ist und dass er alles in der Hand hat und dass all unsere Ängste und Sorgen von ihm gekannt sind, dass unsere Vorleistung darin besteht, zu wissen, dass wir selbst in uns keine Kraft haben, dass die Stärke in ihm ist und in unseren Herzen das Wort bewahren, das Wort seines Ausharrens und den Genuss, persönlich von ihm geliebt zu sein.